dass die Geschichte der beiden Jünger von Jesus, die nachdem alles zusammengekracht ist, nach Emmaus ging. Ist noch was unklar? Nee, das ist gut. Das reicht schon. Ja, gut. Die Jünger hatten erlebt, wie Jesus Christus, wie er gestorben ist, nach vielen fantastischen Erfahrungen, die sie gemacht haben. Ich denke so an die letzten Wochen, die Auferweckung vom Lazarus, nachdem er schon lange tot war, für alle klar war, das ist zu Ende, dass er aus dem Grab kam. Das hat ja nochmal einen großen Aufruhr verursacht in Jerusalem und Umgebung. Und dann kam dieser phänomenale Einzug, die Leute waren richtig begeistert, ein Riesenfest, gute Stimmung. So irgendwie auch ein Höhepunkt im Leben der Jünger, also die nicht nur so mit Jesus zusammen waren. Die haben ja das immer wieder mal erlebt, dass da Hunderte und Tausende begeistert waren von Jesus. Aber sie haben auch die Erfahrung gemacht, dass die Jesus wieder den Rücken zugekehrt haben und sie plötzlich vielleicht wieder nur wenige waren da. Also sie haben viele Erfahrungen gemacht und jetzt dieser Hype beim großen Fest in Jerusalem und dann ein paar Tage später diese fürchterliche Erfahrung, dass Jesus verhaftet wurde, zu Tode gefoltert wurde und alles aus war. Und jetzt an diesem Tag, wo diese Geschichte da beschrieben wird, das war der Ostermorgen eigentlich, dann haben die Frauen, sind da zurückgekommen vom Grab, sie wollten Jesus einbalsamieren oder da und sie haben erzählt, dass das Grab leer ist, dass er gar nicht mehr da ist und dass ihnen gesagt wurde von Engeln, dass er auferstanden sei. Jetzt, wir lesen und hören das natürlich alles mit dem, was wir schon wissen, auch wenn wir uns auch nicht so vorstellen können, wie ein Auferstandener aussieht. So irgendwie, was ist anders, aber vieles ist irgendwie gleich und so. Also ist ja für uns auch außerhalb unserer Erfahrungen eigentlich. Und die haben da berichtet, dass das Grab leer ist und Petrus wollte es unbedingt dann wissen, Johannes auch, ob das wirklich wahr ist. Die haben das bestätigt. Und die waren irgendwie komplett verwirrt. Und jetzt waren ja nicht nur die 12 da zusammen, das macht diese Geschichte ja gerade auch deutlich, da waren immer auch andere dabei. Das kann man an dieser Geschichte, als dann ein Ersatz für Judas gewählt wurde später, war ein Kriterium, es muss jemand sein, der die ganze Zeit mit dabei war. Und da waren also mehr da, als immer davon die Rede ist. Das war auch hier natürlich so. Und jetzt waren die irgendwie natürlich völlig verwirrt, auch verwirrt über das, was diese Frauen jetzt erzählt haben, dass das Grab leer ist. Und irgendwie könnte man denken, sie hätten sich ja schon einen Reim daraus machen können, wenn Jesus nicht mehr im Grab ist, wenn Engel gesagt haben, dass er auferstanden ist, dass er da irgendwo rumläuft. Weil sie haben ja gesehen, Lazarus, der war schon ein paar Tage tot, hat schon gestunken, Jesus hat ihn zum Leben auferweckt. Sie haben ja schon jetzt kürzlich die Erfahrung gemacht, sowas ist möglich. Trotzdem, sie waren so gepackt von dieser unglaublich unbeschreiblichen Erfahrung, dass jetzt alles zu Ende ist, die waren im Tunnel. Und dann heißt es eben in diesem Text, und den gehen wir jetzt ein bisschen gemeinsam durch, am gleichen Tag, an diesem Sonntagmorgen, waren zwei Jünger von Jesus unterwegs nach Emmaus, seinem Dorf, das etwa 11 Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Auf dem Weg sprachen sie über alles, was geschehen war. Diese 11 Kilometer, das kann man ein bisschen ausrechnen, wenn man so innerlich aufgeräumt ist, dauert das etwa 3 Stunden. Wenn man innerlich nicht aufgeräumt ist und völlig irgendwie schockt und geflasht, irgendwie verzweifelt ist und einfach enttäuscht von der Scheitel bis zur Sohle, dann dauert das vielleicht auch mal 4-5 Stunden, weil man ja ständig darüber redet, was man jetzt gerade erfahren hat. Das ist so menschlich. Das wird auch hier so passiert sein. Sie haben über alles gesprochen. Plötzlich kam Jesus selbst und schloss sich ihnen an und ging mit ihnen. Aber sie wussten nicht, wer er war. Das ist auch irgendwie komisch, dass die nicht gecheckt haben, dass das Jesus ist. Sie haben es eben wohl nicht erwartet. Hier steht, weil Gott verhinderte, dass sie ihn erkannten. Also Gott hat da auch ein bisschen die Jalousien runtergelassen. Und Jesus fragt sie, worüber redet ihr? Was beschäftigt denn euch so? Hat er gemerkt, wie angeregt sie da miteinander geredet haben. Da blieben sie voller Traurigkeit stehen. Einer von ihnen, Kleopas, es war eben nicht einer der zwölf, sondern es waren andere, und vom anderen kennen wir den Namen nicht, sagte: Du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht gehört hat, was sich dort in den letzten Tagen ereignet hat. Es ist schon fast humorvoll, dass er Jesus sagt, dass er wohl der Einzige ist, der nicht, der war irgendwie nicht dabei. Was waren das für Ereignisse, fragte Jesus. Das, was mit Jesus von Nazareth geschehen ist, sagten sie. Er war ein Prophet, der von Gott und dem ganzen Volk erstaunliche Wunder tat. Ich finde das noch interessant, dass sie hier von Propheten sprechen. Ob das jetzt schon damit zusammenhängt, dass sie so enttäuscht sind, weil sie haben ja doch verstanden, dass er der Christus ist, der Messias, der versprochene Retter. Jetzt redet er davon, er war ein Prophet, der vor Gott und dem ganzen Volk erstaunliche Wunder tat und mit großer Vollmacht lehrte. Doch unsere obersten Priester und die anderen Ältesten haben ihn verhaftet, den Römern überliefert und zum Tod verurteilen lassen, und er wurde gekreuzigt. Wir hatten gehofft, er sei der Christus, der Israel retten und erlösen wird. Das alles geschah vor 3 Tagen. Wir hatten gehofft. So in den Scherben aller Erwartungen, aller Vorstellungen, die sie entwickelt hatten in den gut 3 Jahren, wie sie mit Jesus zusammen waren. Die haben ja Zeug erlebt, wie die meisten von uns. Wir haben fast ganz wenig davon erlebt. Die waren so 3 Jahre, über 3 Jahre mit Jesus zusammen, eigentlich Tag und Nacht, vieles gesehen, Jesus in allen Zuständen, in aller Kraft, in aller Müdigkeit, in allem Hunger, in allem Sattsein. Also menschlich halt, ganz waren sie mit ihm unterwegs, und jetzt alles aus. Aus dem Leben gerissen, aus allen Vorstellungen, Hoffnungen, aus dem Frieden gerissen, aus einfach leer. In den Scherben ihrer Hoffnung. Wir hatten gehofft, dass er der Christus sei. Damit sagt Kleopas ja auch ein bisschen, wohl nicht. Diese Enttäuschung, diese Perspektivenlosigkeit, vielleicht hat es ja auch damit zu tun, dass die zwei nach Emmaus unterwegs waren, weil es jetzt aus war. Vielleicht waren die da gewohnt und waren da zu Hause und sagten, ja, jetzt alles aus, jetzt gehen wir halt wieder nach Hause. Das steht nicht hier, könnte man denken. Aber heute Morgen waren einige Frauen aus unserer Gemeinschaft schon früh an seinem Grab und kamen mit einem erstaunlichen Bericht zurück. Man kann das hier auch übersetzen, die haben uns aufgeschreckt. Also Schock, Jesus ist nicht mehr im Grab. Die haben uns noch mehr durcheinander gebracht. Sie sagten, sein Leichnam sei nicht mehr da, und sie hätten Engel gesehen, die ihnen sagten, dass Jesus lebt. Einige von uns liefen hin, um nachzuschauen, und tatsächlich war der Leichnam von Jesus verschwunden, wie die Frauen gesagt hatten. Sie waren auch nicht darauf vorbereitet, dass das, wenn Jesus gestorben ist, dass das dann nicht so ist wie immer, dass jemand eben tot ist, sondern dass da irgendwas, auch das hat sie aus dem Häuschen, oder irgendwie aus dem, ja, einfach durcheinander gebracht. Und dann sagt Jesus zu ihnen: Was seid ihr doch für unverständige Leute? Es fällt doch so schwer zu glauben, was die Propheten in der Schrift gesagt haben. Ich finde es ja interessant, wie Jesus auf die zwei eingeht, gell? Dass er nicht gleich sagt, hallo, hier bin ich und so, mach nicht so ein Theater, sondern dass er so ein bisschen sich rangetastet hat und hier ihnen sogar ein bisschen einen Stups gibt und so. Also ihr seid irgendwie, wie lange dauert es denn, bis ihr begreift? Ihr versteht nicht und solltet eigentlich verstehen und so. Also er kritisiert sie da ein bisschen. Haben sie nicht angekündigt, dass der Christus alle diese Dinge erleiden muss, bevor er verherrlicht wird? Und er begann bei Mose und den Propheten und erklärte ihnen alles, was in der Schrift, das Alte Testament, wie wir es heute haben, was in der Schrift über ihn geschrieben stand. Da wäre ich jetzt gerne dabei gewesen. Von Mose durch alle Propheten, was steht denn da schon alles? Also Jesus sagt eigentlich damit, was schon geschrieben, was schon gesagt ist, was schon aufgeschrieben ist, wenn man das zusammenzählt und versteht, dann weiß man, dass es so passieren muss, wie es jetzt eben passiert ist. Aber sie haben diese Zusammenhänge so nicht verstanden. Jesus hat ihnen alles erklärt. Das dauerte wahrscheinlich auch ein paar Kilometer, bis er das alles gesagt hatte. Mittlerweile näherten sie sich ihrem Ziel, dem Dorf Emmaus. Es schien so, als ob Jesus weitergehen wollte, doch sie baten ihn inständig, benötigten ihn, über Nacht bei ihnen zu bleiben, da es schon dunkel wurde. Das ist ein Zeichen der Gastfreundschaft, nicht weil sie Angst hatten, weil es dunkel wird, sondern einen Gast lässt man nicht, jemand, der da vorbeizieht und nicht da wohnt, den lässt man nicht in der Nacht draußen und weiterziehen oder irgendwo schlafen, sondern man nimmt ihn auf und gibt ihm damit Schutz und teilt das Leben mit ihm. Da trat er mit ihnen ins Haus und als sie sich hinsetzten, um zu essen, nahm er das Brot, segnete es, brach es und gab es ihnen. Und da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Auch unüblich, auch irgendwie, aber das hat sie jetzt nicht gestört. Sie sagten zueinander, war es uns nicht seltsam warm ums Herz? Hat es nicht innerlich gebrannt, als er uns das erzählte? Also sie merkten erst jetzt so genau, wie es ihnen erging, jetzt auf dem Weg, als Jesus ihnen das alles erklärte. Da ging irgendwie die Post ab innerlich und es wurde ihnen warm, es brannte in ihrem Herzen, weil sie verstanden haben, dass die Schrift eigentlich das schon alles erklärt und sie haben plötzlich Zusammenhänge verstanden. Und sofort sprachen sie auf, es war aber dunkel, gell? Diese 11 Kilometer, das war jetzt kein Thema mehr, also da hat man jetzt nicht überlegt, oh, jetzt nochmal zurück und so. Das Thema war ein ganz anderes. Sie haben Jesus gesehen und verstanden, dass er wirklich lebt, auf, zurück nach Jerusalem. Ich vermute jetzt, in 2 Stunden hatten sie das, wo die 11 Jünger und die bei ihnen waren, sich versammelt hatten. Als sie ankamen, wurden sie mit der Nachricht empfangen, der Herr ist tatsächlich auferstanden, er ist Petrus erschienen. Das ist übrigens hier so eine kleine Anmerkung, das steht nur hier. Es gibt nirgends eine Geschichte, wo diese Begegnung an diesem Tag, müsste ja das gewesen sein, wo Petrus Jesus schon begegnet war. Aber es ist auch ein bisschen typisch, in den Evangelien steht nicht alles. Es steht ganz vieles nicht. Johannes hat in seinem Evangelium mal gesagt, wenn man das alles aufschreiben wollte, was da passiert ist, das würde die Bücher der Welt nicht fassen. Also es ist eigentlich viel, viel mehr passiert. Es ist eine kleine Auswahl, was wir in den Evangelien finden von dem, was wirklich geschehen ist. Aber hier die Erwähnung, Petrus hat es auch gesehen. Es war wohl wichtig, dass es auch ein Mann noch gesehen hat, damit es dann wahr ist. Also wie auch immer. Da erzählten auch die beiden Jünger aus Emmaus ihre Geschichte, wie Jesus unterwegs mit ihnen gesprochen hatte und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Sie bezeugten, sie erzählten einfach, was sie erlebt haben und damit kam irgendwo diese Gewissheit auf, dass er tatsächlich auferstanden ist. Man muss sich jetzt aber nicht vorstellen, das lesen wir ja auch in den Evangelien, in diesen Beschreibungen, was nach der Auferstehung geschah, die hatten immer noch Schiss, die haben sich eingeschlossen aus Angst vor den Juden. Das war auch eine Woche später noch so. Also da war nicht einfach, jetzt ist alles, die Dinge sind jetzt klar und alle haben jetzt verstanden, was Sache ist, sondern es ist ein Mix von Eindrücken, von Emotionen, von Ängsten, von Freude, von Frieden. Ein Mix, so wie das Leben halt oft auch eben wirklich ein Mix ist. Das ist eine, auch diese Emmaus-Jünger, diese zwei, das ist eine einmalige Erfahrung, eine einmalige Geschichte, was jetzt hier beschrieben ist, aber es ist eben nicht eine einmalige Erfahrung im Sinne von, das haben nur die erlebt, die zwei, dass plötzlich ihre Welt, ihre Realität, in der sie lebten, plötzlich ganz anders war, sondern das ist etwas, was immer wieder mal passiert. Es sind die gleichen Umstände, also es haben sich es sind die gleichen Umstände, aber es ist eine andere Realität, in der sie lebten. Nur die Erfahrung gemacht zu haben, erstens, dass Jesus ihnen das erklärt hat und dass sie kapiert haben, dass Jesus lebt, hat ihre Situation, ihre Realität, ihr Erleben und so komplett auf den Kopf gestellt. Sie haben die Erfahrung gemacht, dass Jesus sich kümmert. Wie viel sie da schon reflektiert haben, steht ja hier auch nicht. Aber die Erfahrung zu machen, dass Jesus auf eine so empathische Art und Weise mit ihnen auf den Weg kam. Jetzt kann man das auch ein bisschen im übertragenen Sinn verstehen, dass er ihre Realität schon sah und entsprechend da, wo sie dran waren, jetzt zu ihnen kam und sich in ihr Leben eingeklinkt hat und sie die Erfahrung machen, dass Jesus sie sieht in ihrer Hoffnungslosigkeit, in den Scherben ihrer Vorstellungen, ihrer Erwartungen, ihrer Orientierungslosigkeit, ihrer Verzweiflung. Jesus sieht sie, er kümmert sich und er ist da, ganz präsent. Es ist ja so, gell, wenn wir betroffen sind von etwas, das mag jetzt etwas ganz Schwieriges sein, wie hier bei den Emmausjüngern, eine schwierige Erfahrung, die uns völlig irritiert, die uns irgendwie die Orientierung nimmt, vielleicht auch ein Scherbenhaufen, vielleicht eine ganz schwierige Erfahrung, ein Verlust, irgendetwas, wenn wir persönlich betroffen sind, gekränkt sind, Ungerechtigkeit erfahren, dann ist unsere Wahrnehmungsfähigkeit und unser Denkvermögen auch sehr, sehr eingeschränkt. Dann sind wir in der Regel im Tunnel und sehen nur noch, wir machen manchmal da und dort solche Erfahrungen. Meine Frau ist vor 2 Jahren wieder an Krebs erkrankt und dann waren so Wochen, Monate, da bist du irgendwie im Tunnel, findest kaum Worte für das, was jetzt passiert oder diese Realität, die plötzlich ganz andere Vorzeichen schafft im Leben. Oder in einer anderen Sache war ich da in Basel in einer Stiftung als Präsident und da haben mich die anderen beiden Knallfall, ich kann das heute noch nicht nachvollziehen, rausgeschmissen. Also dass man so eine Erfahrung macht, wo man von Menschen enttäuscht wird, auch verletzt wird und dann, gell, Tag und Nacht ist man irgendwie so fixiert auf irgendetwas. Das passiert bei allen bei uns, auch wenn wir verliebt sind und uns freuen wie verrückt, ist das auch so. Man ist dann so im Tunnel, so betroffen und die Wahrnehmungsfähigkeit, auch das Denkvermögen ist dann sehr eingeschränkt. Kurzform von dem, Stress macht dumm. Stress macht dumm. Also wenn man im Stress ist, dann ist man irgendwie, ist es einfach so eingeschränkt, dass man manchmal Dinge gar nicht sieht, die eigentlich auch da sind und die man auch gewichten müsse. Das ist aber normal. Das ist einfach so. Man muss es nur sich eingestehen und nicht denken, dass wenn man im Stress ist, dass wenn man innerlich aufgewühlt ist, dass man immer noch klar im Kopf ist. Das war auch bei den Jüngern so. Die waren im Stress hier, total im Stress. Und viele Dinge haben sie gar nicht mehr gesehen, gar nicht mehr zusammengebracht, weil sie so betroffen, so verletzt, so enttäuscht waren. Das ist bei uns auch so. Manchmal sind es viel kleinere Dinge, die uns auch so in den Tunnel schicken. Das ist vielleicht jetzt der wichtigste Satz heute Morgen. Jesus ist da. Seine Präsenz ist realer als alles andere. Ist realer als die Umstände, in denen wir sind. Ist realer als jede Krise, die wir jetzt gerade durchmachen. Das lässt dich fast nicht empfindungsmäßig nachvollziehen. Das ist auch so ein, ja, vielleicht auch ein Glaubensakt, dass ich wirklich damit rechne. Gell, jetzt sind wir hier im Gottesdienst zusammen, wir sehen, wer da ist und so. Jesus ist auch da, wir sehen ihn nicht. Das ist schon mal eine Hürde für uns. Aber dass er da ist, hat eine viel größere Bedeutung, als wer immer da ist jetzt und immer irgendwie was macht. Und wir sehen uns und empfinden uns so real und so. Aber Jesus ist viel präsenter. Und er sagt Tag und Nacht, unaufhörlich. Er hat seinen Jüngern am Schluss ja gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt, Ende der Zeit. Es gibt da keinen Unterbruch. In der Bibel steht auch mal, dass Gott nicht schlummert, kein Mittagsschläfen macht, nachts auch nicht, immer die Augen offen hält. Er trägt uns in seinem Herzen, er wacht, er ist höchst aufmerksam, ohne Unterbruch. Und sieht dich, mich auch, er kümmert sich, er ist voll präsent. Und diese Realität ist realer, das ist wirklicher, das ist bedeutsamer, das ist entscheidender als alles andere, was wir erleben, was wir haben, was wir können, was wir nicht haben, was uns entgleitet. Wir leben in einer, die Wirklichkeit, in der wir leben, nämlich in der Gegenwart von Jesus Christus, ist realer als alles andere. Nur muss man das kultivieren, von davon ausgehen, dass das tatsächlich so ist. Ich habe vor ein paar Jahren die Josephine Nikica kennengelernt, das ist eine Ruanderin. Die einen und anderen haben vielleicht schon von ihr gehört in den Medien oder ein Buch von ihr in der Hand gehabt. Die musste in den 90er Jahren in Ruanda bei diesem Genozid flüchten, als 14-jährige Teenager. Sie wusste, ihre Eltern waren Christen, da waren viele Christen, sie hatte so ein bisschen das Grundwissen war also nicht allzu hoch. Und sie erzählt, ich habe sie auch persönlich kennengelernt, sie sagt, für sie habe ihr Glaube oder ihre in diesen schrecklichen Erfahrungen, sie hat die ganze Familie verloren, ist die Einzige, die von der Familie überlebt hat, ist geflüchtet. Auf der Flucht haben sie grausame Dinge erlebt. Sie hat dann einen Mann kennengelernt, sie haben eine Familie gegründet, hatten 3 Kinder, haben sich auch ein bisschen eine Existenz aufgebaut im Nachbarland, wollten dann wieder zurück und dann wurden sie überfallen und mussten nachts fliehen und haben einander verloren, für Jahre einander verloren. Sie wusste also nicht, wo ihr Mann und die beiden anderen Söhne waren, den Kleinsten hatten sie mit. Also, und für Grausamkeiten hat sie gesehen. Und nach vielen Jahren kam sie auf eine ganz komische Art und Weise in die Schweiz als Flüchtling und dann hat das Rote Kreuz irgendwann auch ihren Mann und die beiden Söhne ausfindig gemacht und die konnten dann irgendwann nachziehen und nach Jahren haben sie sich hier wieder gefunden, in fremdem Land, keine Heimat, eigentlich alles verloren. Fürchterliche Erfahrungen. Und sie hat gesagt, ich habe sie gefragt, und dein Glaube, wie lebt man, also wie übersteht man so etwas? Und wenn du sie triffst, dann ist sie keine gebrochene Frau, überhaupt nicht. Dann sagt sie, Jesus hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis der Weltende, dann ist es so. Und sie hat jetzt wirklich die Hölle gesehen und erfahren und hinter ihr wurde alles abgerissen, alles ist weg, die ganze Familie, alle sind tot und fürchterliche Ungerechtigkeit erlebt und so. Und das andere ist, dann hat sie gesagt, wir beten doch unser Vater im Himmel. Ja, wenn er unser Vater ist, dann kümmert er sich. Das ist ihr Glaube gewesen. Die weiß natürlich viel mehr mittlerweile und so. Das hat sie, vielleicht hat Jesus deshalb, also ist das so ein Beispiel dafür, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann haben die keinen Anteil. Also dieses, dann glaubst doch, dass er da ist. Egal, was jetzt was eure Erfahrungen sind jetzt gerade, vielleicht auch schwierige Dinge, die einem beschäftigen und in den Tunnel schicken, dass man manchmal schon ein bisschen den Horizont verliert und so, zu glauben, dass Jesus das wirklich tut, dass er da ist, dass seine Präsenz realer ist als alle anderen, wo du vielleicht denkst, ja, die wollen mir nicht recht oder ja, wie auch immer. Seine Präsenz ist realer als alles andere. Die Frau, Josephine Nikica, sie hat all denen, die so viel Ungerechtigkeit angerichtet haben, ich habe ihr vergeben. Ich habe sie gefragt und sie zeichnet sich heute daraus aus, da beginnt ihr eine Frau, wirklich eine Frau mit einer unbändigen Freude in sich und sowas von selbst, sie kümmert sich um andere, sie hilft anderen. Dann habe ich sie gefragt, was hältst du denn davon, wie wir Schweizer und Deutschen, also wir so hier in Europa, wir das mit der Vergebung machen und so. Weil das ist so eine andere Kategorie, gell? Hier ist irgendjemand, übersieht mich oder sagt mal ein blödes Wort oder irgendwie erzählt was nicht stimmt und so. Und dann sind wir beleidigt und erinnern uns noch 5 Jahre später daran und so. Und sie hat, ihre Familie wurde ermordet. Und sie hat Gewalt gesehen, viel Ungerechtigkeit. Dann sagt sie, ihr macht es einfach viel zu kompliziert. Es ist viel, viel einfacher. Vergebt doch, lasst doch das Zeug los. Jesus hat uns ja auch vergeben. Also diese Einfache, die fordert mich, ich finde, ihr Beispiel, ihr Leben fordert mich auf eine Weise heraus. Also ich kann ja bei nichts, was ich bisher erlebt habe, sagen, das war schlimm. Aber sie fordert mich heraus, in dieser Einfachheit wirklich zu glauben, auch wenn ich Dinge nicht verstehe, wenn mich etwas überfordert, zu glauben, Jesus ist da, er versteht, er hat die Dinge in der Hand. Und ja, es kommt nicht immer gut raus im Sinne von, es tut nicht weh oder es wird alles wieder gut oder irgendwie so. Ich finde solche, nein, das ist nicht so. Manchmal verstehen wir Dinge nicht und erleben wir Dinge, wo wir sagen müssen, was soll jetzt der Sinn davon sein? Ich habe mittlerweile auch durch natürlich auch viele Erfahrungen diesen Anspruch losgelassen, dass ich verstehen muss. Das hat mich oft auch festgehalten. Also wenn ich nicht verstehe, ja, wo ist dann Gott? Ja, Gott ist präsent. Er ist realer da in allem Mist, was ich erlebe, in allem Schmerz, aller Ungerechtigkeit, auch allem Schönen. Er ist ganz mit und leidet mit, freut sich mit. Er ist ganz da. Jesus, durch den Heiligen Geist lebt er ja in uns. Ohne Unterbruch. Aber wir sehen eben eigentlich und nehmen nur wahr, was wir wirklich erwarten. Es wird euch auch schon so gegangen sein, vielleicht, dass ihr in der Stadt wart, irgendwo an einem Ort oder in den Ferien, im Urlaub, und irgendwo jemanden gesehen habt, den ihr kennt, und die Person ist an euch vorbeigelaufen und nicht reagiert und so. Also man kann irgendwo sein, wenn man jemanden nicht erwartet, dann sieht man ihn oft gar nicht. Also auf das, was wir uns fokussieren, dort haben wir auch mehr Wahrnehmung. Das heißt nicht, dass wir dass wir dann immer alles wahrnehmen. Die zwei Jünger hier haben nicht erwartet, dass Jesus ihnen Gesellschaft leistet. Die Vorstellung war gar nicht da. Völlig verständlich. Wenn wir etwas nicht erwarten, auch in unserem Alltag, dass Jesus wirklich da ist, dann werden wir auch unsere Antennen nicht ausfahren. Dann werden wir es auch nicht merken. Wir müssen diese Erwartung, oder diese Wirklichkeit, dass Jesus da ist, müssen das kultivieren und das uns von daher verstehen und zu sagen, ja, er ist da. Davon hängt unser Leben ab, komplett, rundum. Und dann in unsere Situationen das immer wieder hineindenken, hineinglauben, ihm danken, dass er wirklich da ist, dass er sich kümmert, dass er sieht. Und dann nehmen wir vielleicht das eine oder andere auch besser wahr. Aber es ist dieser Frieden. Jesus, immer wenn Jesus aufgetaucht ist, übrigens auch eine Woche später bei den Jüngern, oder an diesem Tag schon, plötzlich war er da, dann haben sie wieder einen Schock gehabt. Und obschon sie ein paar Stunden vorher gesehen haben, also sind wieder erschrocken. Und er sagt ihnen, Friede sei mit euch. Wenn er da ist, dann da, wo er ist, kann Friede werden. Auch wenn die Umstände jetzt nicht anders sind. Vieles noch sich nicht einfach so verändert. Zum Schluss, diese Stelle aus Jesaja 43 ist eine uralte Herausforderung, wo Gott seinem Volk sagt, gedenkt nicht an das Frühere, achtet nicht auf das Vorige. Weil wir verstehen das Leben oft von unseren Erfahrungen her, was wir kennen, was wir schon gesehen haben. Und Erfahrungen, unsere Prägung, unsere Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben, die schränken uns manchmal fürchterlich ein, dass wir gar nicht... Ich kenne jetzt euch nicht so persönlich, natürlich, aber ich stelle auch so Leute in meinem Alter fest, so, gell, Jürgen, so um diese Ecke rum und so, dass sie so langsam ernüchternd in die hintere Reihe sitzen und sagen und eigentlich keine Erwartungen mehr haben, dass mehr geschehen könnte, dass mehr sein könnte, als sie bisher erfahren haben. So, die Erfahrungen, die schränken uns auch ein. Die nehmen uns auch ein Stück Horizont zu kultivieren. Das sagt der Paulus auch mal. Er kann mehr, als wir erbitten und verstehen, als wir in Worte fassen können. Gott kann mehr tun. Geht über das hinaus, was wir uns vorstellen können. Deshalb die Augen auf. Denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Ein Bild aus dem Orient, aus dem Nahen Osten, da, wo du es nicht erwarten kannst, dass man plötzlich einen Weg, etwas gangbar ist und möglich ist, oder wo man nicht erwarten kann, dass man auf Wasser stößt. Gott kann. Es geht nicht nach unseren Erfahrungen, nicht nach unseren Vorstellungen. Er ist Gott, wir sind es nicht. Das sollten wir auch immer wieder akzeptieren, dass wir vieles nicht verstehen, aber dass er wirklich, so viel können wir verstehen, wie Josephine Nikica. Er ist da und unser Vater kümmert sich lückenlos. Lasst uns das kultivieren, auch miteinander helfen, das zu erwarten, auch wenn wir Dinge nicht verstehen, wenn sie sich nicht so entwickeln, wie er gerne hätte. Die Wirklichkeit, in der wir leben, ist größer als jede Krise und jedes Fest, jedes Glück, was wir erleben können. Amen.